Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Breitband. Ich bin Markus Richter und wir nehmen uns hier jede Woche Zeit, drei digitale Themen zu erklären, zu beleuchten und zu hinterfragen. Und das muss ich glücklicherweise nicht alles alleine machen. Wir sind bei Breitband ein tolles Team voller fachkundiger JournalistInnen und von denen sind heute zwei hier mit bei mir im Studio, nämlich Marie Zinkan und Jenny Gensmer. Hallo.
Hallo. Hallo Markus.
Und die Themen sind heute, und ich präsentiere sie jetzt erstmal in umgekehrter Reihenfolge, wie folgt. Es gibt, und damit machen wir nachher Schluss, in Deutschland die Idee eines zentralen Dateninstituts. Mit der hat sich Jenny Gensmer aus dem Breitband-Team eben beschäftigt. Wir sprechen gleich ausführlich darüber, aber in einem Satz, Jenny, was soll das sein?
Ja, das weiß man leider noch nicht ganz genau. Aber was man sich davon verspricht, ist, dass in Zukunft die Daten in Deutschland leichter zugänglich und leichter teilbar werden sollen.
Okay, das verspricht man sich. Dann wollen wir mal hören, wie weit wir diesem Versprechen schon entgegenkommen können. Man verspricht sich auch von biometrischer Gesichtserkennung viel für Ermittlungsbehörden. Es gibt momentan wieder die Idee des Innenministeriums, dass KI-unterstützte Gesichtserkennungssysteme ein Ermittlungswerkzeug sein könnten. Wir sprechen hier oft bei Breitband über die politische Diskussion. Heute wollen wir uns den technischen Grundlagen widmen und dass diese nachher von Informatikprofessorin Katharina Zweig erklären lassen. Und ihr beide könnt jetzt schon mal sozusagen so eine kleine Wette abgeben. Für wie zuverlässig haltet ihr KI-gestützte Gesichtserkennung? Ich weiß, ihr liebt einfache Fragen auf komplexe Themen.
Ja, die Trefferquote ist, glaube ich, schon relativ hoch. Die Frage ist natürlich, welche Hautfarbe und welches Geschlecht hat man?
Ich würde auch sagen, ich hoffe, es funktioniert nicht so gut, wie ich denke, dass es funktioniert.
Okay, also ihr glaubt, dass es schon relativ gut funktioniert. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Das klären wir nachher mit Katharina Zweig. Und wir beginnen mit einer Diskussion über die Rolle von sozialen Medien bei Gewaltausbrüchen. In diesem Fall von Großbritannien. Das hat Marie Zinkan aus dem Breitband-Team recherchiert. Hallo nochmal.
Hallo.
Und das Thema liegt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer im Magen. Deswegen will ich hier bei diesem Ding erstmal keinen lockeren Einzeiler aus dir rausprovozieren, Marie, sondern lass uns gleich richtig einsteigen. Am 29. Juli gab es in der nordwestenglischen Stadt Southport eine Messerattacke auf einen Tanzkurs für GrundschülerInnen, bei dem drei Mädchen getötet wurden. Und danach kam es in vielen Städten im Vereinigten Königreich zu rechtsradikalen Krawallen und Angriffen auf Asylunterkünfte und Moscheen. Und das lag vielleicht, und darüber sprechen wir jetzt gleich auch, an rassistischer, fremden und islamfeindlicher Rhetorik in den sozialen Medien. Insbesondere auf X und Telegram wurden Falsch- und Desinformationen über die Identität und Religion des Angreifers verbreitet und auch zu Gewalt wirklich aufgerufen. Marie, du hast dir das ja angeschaut und auch viele Beispiele dafür gefunden, dass Muslime, schwarze Menschen und People of Color von der Angst berichten, die sie jetzt erleben. Wie ist denn da die Perspektive von Betroffenen? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
Ja, ich habe mal zwei eindrückliche Zitate von X mitgebracht. Die BBC-Reporterin Yemisi Adeleke schreibt zum Beispiel: Neben der schrecklichen Gewalt, die unseren Communities angetan wird, erleben wir auch, dass schwarze Menschen und People of Color auf Online-Plattformen angegriffen werden und wir regelrecht darum betteln müssen, dass unsere Menschlichkeit anerkannt wird. Und Lester Holloway, der ist Journalist bei der britisch-afrikanisch-karibischen Zeitung The Voice, der hat gepostet, die oberste Pflicht einer Regierung ist es, für die Sicherheit seiner BürgerInnen zu sorgen. Und viele schwarze und asiatische BürgerInnen fühlen sich nicht sicher.
Und das sind, wie du erzählt hast, nur zwei von vielen Beispielen. Auslöser war ja, dass in den sozialen Medien schnell behauptet wurde, dass der Täter der Messerattacke in Southport ein muslimischer Immigrant gewesen sein soll. Und jetzt mal unabhängig davon, dass auch das kein Grund für rassistische Gewalt wäre, stimmt das ja nicht. Es wurde sogar ein falscher Name genannt. Mittlerweile hat die Polizei einen Mann festgenommen. Was ist denn über den jetzt bekannt?
Also wir wissen, dass es kein Geflüchteter ist. Er ist in Wales geboren, sagt die Polizei. Wir haben keine Ahnung von seiner Religion oder von dem Motiv bisher. Und trotzdem ist es sehr schnell zu antimuslimischem Rassismus gekommen, weil der von der Polizei festgenommene Tatverdächtige ist ein schwarzer Mann oder besser gesagt ein Teenager, weil er ist erst 17.
Das sind sozusagen also das, was man darüber sagen kann. Und die große Diskussion ist ja jetzt eben, hat dieser Hass auf Social Media tatsächlich als Brandbeschleuniger fungiert für diese Gewaltaufstände. Ich habe auch Artikel gelesen, die das durchaus so sagen. Kann man das so sagen?
Also ich würde sagen, es ist schon was dran, auch wenn ich die Metapher nicht so taktvoll finde. Aber ich habe zum Beispiel mit Oliver Marsch gesprochen, der ist bei der NGO Algorithm Watch für Technikforschung zuständig. Und er hat auch viele Jahre zu Social Media geforscht. Er hat früher für die Downing Street gearbeitet, zur Bekämpfung von Desinformation. Also hätte er den Job nicht gewechselt, hätte er in den letzten Wochen sehr viel Arbeit gehabt. Und der kritisiert zum Beispiel, dass der falsche Name des mutmaßlichen Täters ein Trending Topic auf X war.
The apparent name of this Muslim migrant who didn't exist, who was supposed to be the killer, was a trending topic on X, which means even if you weren't following the story, you'd have seen in the trending sidebar.
Also er sagt, auch wenn man in den sozialen Medien nach etwas ganz anderem gesucht hat, hat man diesen Namen gesehen. Und auch weil da keine anderen Informationen waren, konnte man fälschlicherweise zu der Annahme kommen, dass der Täter ein muslimischer Immigrant ist. Und soziale Medien haben eben laut Marsch definitiv eine Rolle gespielt. Er sagt aber, man kann sie nicht allein verantwortlich dafür machen.
Political leaders and the mainstream media have been for years pushing out stories about dangerous migrants arriving on small boats, etc.
Also er sagt, dass auch PolitikerInnen und die klassischen Medien seit Jahren Geschichten über angeblich gefährliche Migranten oder Geflüchtete verbreiten, oft zu ihrem politischen Nutzen. Und in diesem Fall scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass die auf Social Media verbreitete falsche Information über den Täter zu direkten Angriffen auf Muslime, auf Moscheen, auf Asylunterkünfte geführt hat.
Also ich finde das nachvollziehbar. Ich tue mich trotzdem ein bisschen schwer mit dieser direkten Gleichsetzung. Also nur Social Media Hass gleich Gewalt. Mhm. Weil Rassismus im Allgemeinen und antimuslimischen Rassismus im Besonderen gab es ja vorher schon in Großbritannien. Das würde es ja, würde ich jetzt zumindest vermuten, auch ohne Social Media geben und damit wahrscheinlich eben auch die Gewalt oder etwa nicht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, Social Media hat eben ganz klar einen Einfluss darauf gehabt, wie die Riots verlaufen sind. Also Menschen haben sich auf Telegram organisiert, sie haben auf X oder auf TikTok Desinformationen geteilt. Man hat so schnell mehr Leute erreichen können einfach.
Also das scheint, als wäre einfach hier der Social Media Diskurs so auf fruchtbaren Grund gefallen. Mhm. Und dann denke ich mir aber auch immer die Reichweite. Also allein Elon Musk mit seinen Millionen, über 100 Millionen Follower hat er auf Twitter, hat ja auch einen Tweet geteilt, der definitiv Desinformation ist. Also dass der britische Premier Keir Starmer Randalierer in Detainment Camps, Haftlager, sperren wollte, was natürlich nicht stimmt, aber es haben unheimlich viele Leute gesehen.
Ja, also er hat mehrere Dinge gepostet, die Desinformationen enthalten haben. Und deshalb wird X auch kritisiert, aber eben auch dafür, was die Plattform nicht macht. Also dass dadurch, dass sie nicht gegen Desinformationen vorgeht, eigenverantwortlich. Also Oliver Marsch sagt zum Beispiel, die hätten vertrauenswürdige Quellen pushen können, Faktenchecks machen können oder die Inhalte wirksam moderieren, und das haben sie nicht getan, laut ihm.
Wenn es mit Plattformen schief geht, wird ja oft nach Regulierung gerufen. Wie ist es denn in Großbritannien? Zieht zieht die Regierung da die Plattform irgendwie zur Verantwortung?
Also im Moment ist es so, dass Einzelpersonen eben strafrechtlich belangt werden können dafür, was sie auf den Plattformen posten, wenn sie zum Beispiel zu Gewalt anstacheln, aber die Plattformen selbst können bisher noch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es gibt so einen Online Safety Act, der soll aber erst nächstes Jahr in Kraft treten. Das ist so ähnlich wie der Digital Services Act in der EU. Das heißt, die Plattformen sollen dazu gezwungen werden, Risikobewertungen zu machen. Also die müssen eben gucken, was passiert auf ihrer Plattform, was Risiko beinhaltet, wenn zum Beispiel zu Gewalt aufgerufen wird. Aber diese Plattformen müssen die Bewertung nicht veröffentlichen, und deswegen ist es schwer, das zu überprüfen, was sie dann machen, und zu sagen, ob das reicht, sagt Oliver Marsch. Ich habe auch mit Lorna Woods gesprochen, die ist Professorin für Internetrecht an der Universität Essex, und sie sieht am Beispiel der Riots noch andere Lücken im OSA.
It sets a general obligation for the companies to improve their systems. So the idea is,
also der Online Safety Act verpflichtet die Unternehmen generell, ihre Systeme zu verbessern, also die Moderation von Inhalten oder die allgemeine Reaktionsfähigkeit. Es geht aber nicht darum, dass die Behörden die Plattformen anweisen können, bestimmte Inhalte zu löschen. Und die Hoffnung ist, dass die Plattformen das dann selbst tun. Und dieses Gesetz, der Online Safety Act, kann getriggert werden durch strafrechtlich relevante Inhalte, also zum Beispiel Hate Speech oder Aufruf zur Gewalt. Bei Desinformation ist es aber schwieriger. Also es gibt Desinformation, die unter Strafrecht fallen könnte, wenn das irgendwie zusammenhängt mit ausländischer Einmischung. Da gibt es einen Paragraphen, der so heißt, und es gibt einen Straftatbestand, der heißt wissentliche Verbreitung falscher Informationen. Das greift, wenn der Inhalt falsch ist, wenn jemand ihn trotzdem teilt mit einem bestimmten Ziel.
Aber wenn ich das höre, dann von dem, was Jenny gerade gesagt hat, müsste man fast denken, Elon Musk wäre eigentlich ein Ziel für dieses Gesetz, oder? Du hattest auch gerade noch eine Frage.
Ja, ich frage mich, wenn klar ist, dass es sich um eine Straftat handelt, wie Aufruf zu Gewalt, greift dann der Online Safety Act? Also er wird getriggert, aber müssen dann die Plattformen auch den Content runternehmen oder müssen die nur irgendwie handeln und damit transparent sein?
Also in dem Online Safety Act steht, sie müssen den Content runternehmen, aber man kann nicht sagen, dieser spezifische Post ist illegal, deswegen müssen die den runternehmen. Wenn die den nicht runtergenommen haben, dann müssen sie die Strafe zahlen, so, sondern sie müssen allgemein sich dazu verpflichten, illegalen Content runterzunehmen.
Das klingt mir wie eine Steilvorlage für sehr viele Gerichtsverfahren. Wie wäre es denn jetzt gewesen, wie in diesem Fall? Ne? Also die Behauptung war ja, der Angreifer sei Muslim. Wäre das dann sozusagen ganz klar? Würde das dann ganz klar unter dieses Gesetz fallen?
Das kommt eben darauf an, ob man nachweisen kann, dass die Person das mit Absicht geteilt hat und wusste, dass es falsch ist.
Okay.
Wenn jemand glaubt, dass es so war oder das gehört hat und sagt, ich habe das nur wiedergegeben, was ich gehört habe, dann ist es nicht mehr so klar tatsächlich. Genau. Und Woods sagt, das Problem ist auch, eben wenn wir so virale Inhalte haben, die eben immer weiter geteilt werden, dann ist es schwer zu sagen, wer hat diese Falschinformation am Anfang in die Welt gebracht, wer ist verantwortlich dafür und wer hat es nur geglaubt, wer wusste, dass es fake ist. So, das ist schwierig. Und bei Falschinformationen, die nicht unter das Strafrecht fallen, die also nicht illegal sind, keine Hate Speech sind zum Beispiel, da greift der OSA möglicherweise nicht. Und auch wenn es nicht um die Inhalte selbst geht, die illegal sind, sondern wenn sich jetzt jemand auf Telegram organisiert, um dann zu den Rights zu gehen, da ist auch unklar, ob da der OSA was machen kann. Genau.
Very large or very risky platforms have to enforce their terms of service.
Also sie sagt auch, dass bei Falsch- und Desinformationen sehr große, wichtige Plattformen ihre Nutzungsbedingungen durchsetzen müssen, das sagt der OSA. Also wenn in den Nutzungsbedingungen steht, dass keine Desinformation erlaubt ist, dann müssen sie das auch durchsetzen. Aber es gibt keine Mindestschwelle in diesen Nutzungsbedingungen. Also das könnte laut Woods eine weitere Lücke sein. Genau, ich fasse die Kritik nochmal zusammen. Also bei Desinformation, die nicht illegal ist an sich, würde der OSA-Stand jetzt gar nichts bringen.
Ja.
So, und der Staat kann die Plattform auch nicht dazu zwingen, bestimmte Inhalte zu löschen, die er als illegal betrachtet, sondern die Plattformen müssen quasi selbst sagen, ja, wir gehen gegen illegalen Content vor. Die müssen proaktiv selber scannen nach illegalem Content. Und das Gesetz ist aber auch noch nicht in der endgültigen Form veröffentlicht quasi.
Also alles, was ich bis jetzt gehört habe, klingt, um es mal ganz diplomatisch zu sagen, etwas unausgegoren. Mhm. Aber es ist ja eben auch noch nicht in Kraft. Und wir haben die Kritik ja eben gehört, dass sich People of Color zum Beispiel gar nicht sicher fühlen, dass sie eben auch online bedroht werden. Wird dagegen irgendwas getan, gesetzlich oder von Seiten der Firmen oder Plattformen oder wie auch immer?
Ja, also es gibt jetzt eben schon das Strafrecht, auch wenn der Online Safety Act noch nicht da ist. Es gibt viele Verurteilungen, schon über 500. Es gibt sogar Gefängnisstrafen für Social Media Posts, auch wenn das nur eine Handvoll sind. Es wird klargemacht, man will hart durchgreifen, man will abschrecken. Und Premierminister Keir Starmer hat in einem Interview mit dem Guardian Folgendes gesagt.
In relation to online and social media, the first thing I'd say is, this is not a law-free zone.
Also er stellt klar, soziale Medien sind keine gesetzesfreie Zone und er spricht eine Warnung aus, egal ob sie direkt beteiligt sind oder aus der Ferne beteiligt sind. Wenn sie schuldig sind, werden sie vor Gericht gestellt, wenn sie das Gesetz gebrochen haben. Noch schärfer hat es der leitende Staatsanwalt für England und Wales gesagt, Stephen Parkinson, in dem Interview von Sky News.
The offense of incitement to racial hatred involves publishing or distributing material which is insulting or
also er sagt, wer
which is
zu rassistischem Hass anstachelt oder aufruft, aber auch wer so etwas retweetet, der ist dadurch also erneut veröffentlicht, begeht möglicherweise eine Straftat. Und es gab auch eine offizielle Warnung der Staatsanwaltschaft, dass man, wenn man Material, das Gewalt anzetteln könnte, teilt, sich dadurch strafbar macht. Also ziemlich harsch. Ich habe auch Kritik gelesen, das sei dystopisch und wie bei 1984, also von Orwell, gegen die Meinungsfreiheit. Aber ehrlich gesagt habe ich die Kritik nur vereinzelt gehört und eher so von rechts, von Nigel Farage zum Beispiel. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Findet ihr die Kritik berechtigt?
Ich finde, die gehört zumindest sozusagen zur Gesamtbetrachtung. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also alles, was du jetzt gerade erzählt hast, das würde ich, also ganz kurz nur nochmal, das klingt entweder so, als wäre das sehr zahnlos und würde eigentlich gar nichts bringen. Oder es könnte tatsächlich dazu führen, dass es so eine Art Übersperrung gibt, wenn die Plattformen sozusagen dann sehr vorsichtig sind. Und dann, finde ich, kann es tatsächlich dazu führen, also ich sage nicht, das muss jetzt unbedingt passieren, aber die Gefahr besteht, dass man in einen Bereich kommt, wo man von Zensur sprechen könnte. Jenny, vielleicht nochmal?
Ja, ich glaube, ich habe die Reaktion der Staatsanwaltschaft und der Regierung wie so eine Gegenrede wahrgenommen, um einfach auch nochmal den Flock einzuhauen, zu sagen, ab einem bestimmten Punkt ist Hassrede, Hate Speech oder das, was ihr postet in den sozialen Netzwerken, strafbar. Und natürlich kann eine Plattform in ihre Policy was ganz liberal-libertäres reinschreiben oder sagen, unter Free Speech akzeptieren wir irgendwie alles. Das muss eine Staatsanwaltschaft oder eine Regierung aber nicht machen. Die kann das sehen und sagen, das ist strafbar und das verfolgen wir auch. Und ich finde das gut, dass das klar gemacht wurde, dass eben Leute, die das absenden, daran erinnert werden.
Und dann werden wir wahrscheinlich das nächste Mal darauf gucken, wenn es entweder einen kompletten, konkreten Gesetzentwurf gibt oder wenn da irgendwas in Kraft getreten ist. Wir kommen aber jetzt hier von Großbritannien zurück nach Deutschland, wo gerade über neue Werkzeuge für Ermittlungsbehörden diskutiert wird. Das Innenministerium mit Innenministerin Nancy Faeser plant gerade Ausweitungen von Befugnissen der Ermittlungsbehörden. Zum Beispiel soll es möglich sein, dass das BKA heimlich Wohnungen betritt und durchsuchen darf, auch um den Staatstrojaner zu installieren. Und ein paar Tage vorher war bekannt geworden, dass das Innenministerium an einem Gesetzesentwurf arbeitet, der es Ermittlungsbehörden ermöglichen soll, KI-Tools zur Gesichtserkennung zu benutzen, um Verdächtige zu identifizieren. Es geht dabei, das wurde dann gleich sozusagen so eine Art vorauseilende Entschuldigung gesagt, ganz explizit nicht um Echtzeitüberwachung von Live-Kameradaten, aber es soll eben möglich sein, dass in Bilddatenbanken der Polizei zum Beispiel, aber auch auf Social-Media-Plattformen quasi per Algorithmus nach Fotos, die man irgendwo gefunden hat, Terrorvideos wurden als Beispiel genommen, dass man danach dann fahndet. Politisch ist das ja eine Diskussion, die wir auf Breitband nicht zum ersten Mal begleiten und sie lässt sich ganz grob und extrem zusammenfassen mit den Gegenpolen. Wir brauchen zeitgemäße Ermittlungswerkzeuge im digitalen Raum, vor allem gegen Terrorismus auf der einen Seite und das ist der Anfang vom Ende. Mit solchen Sachen laufen wir Gefahr, zum Orwellschen Überwachungsstaat zu werden. Wir wollen uns heute aber ausnahmsweise mal nicht der politischen Diskussion widmen, sondern den technischen Grundlagen, die diesem Thema zugrunde liegen, der Gesichtserkennung durch Algorithmen. Wir wollen uns versuchen, der Frage, was können diese Algorithmen eigentlich, zu nähern, und dabei hilft uns Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Informatik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, so der offizielle lange Name, und sie leitet dort das Algorithm Accountability Labs und ist Autorin des Buchs Die KI war's und ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
So, steigen wir gleich ein. Es ist natürlich klar, dass es ein sehr komplexes Thema ist, mit der Sie wahrscheinlich eine ganze Vorlesungsreihe füllen könnten. Aber trotzdem, können Sie ganz kurz erklären, was eigentlich passiert, wenn eine Software ein Gesicht erkennt?
Ja, dazu muss man erstmal darüber reden, wie die Maschine das lernt. Also die Maschine lernt das, indem man ihr sehr, sehr viele Fotos von Menschen gibt und ihr jeweils sagt, welche Person hinter dem Foto steckt. Und bestmöglich hat man dann von ein und derselben Person mehrere Fotos. Man gibt der Maschine so ein Grundgerüst mit, wonach sie gucken soll. Gucken kann sie natürlich nicht, aber sie kann versuchen, zum Beispiel Augenabstände zu messen oder die Nasenlänge oder ähnliches. Daraus bildet sie Zahlen. Und wie diese Zahlen dann gewichtet werden, also wie wichtig ist jetzt dieser Abstand, wie wichtig ist diese Struktur, das lernt sie dann. Und wir waren gerade Perseiden gucken, Sternschnuppen, und dabei ist mir die folgende Analogie eingefallen. Stellen Sie sich vor, diese Gesichter sind jetzt lauter Zahlenreihen, wie eine Projektion von Sternen an den Himmel. Und die Maschine soll jetzt lernen, die Bilder von derselben Person ungefähr an dieselbe Position im Himmel zu positionieren. Das ist also der Lernanteil, das Training. Und dann kommt man mit so einem Laserschwert, das kennt man doch von diesen Landdiskus, ne? Die haben immer so Lasershow am Himmel. Und die geht dann an den Himmel und sagt, wo ist jetzt dieses Bild? Wer ist das? Und wenn die Maschine vorher gut trainiert wurde, dann ist dieser Laserstrahl, das neue Foto, sehr in der Nähe von den Projektionen, wo die Fotos von derselben Person hin projiziert wurden. Und das ist also die grundlegende technische Idee dahinter.
Also das heißt, man hat ein Foto und die Software sagt dann, von all den Fotos, die ich hier in meiner Datenbank habe, ist das das, was dem am ehrlichsten ist.
Ganz genau, aber über diesen Umweg der Zahlen rein. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen. Die Maschine kann nicht ein Gesicht als Ganzes sehen, sondern sieht immer nur irgendwelche komischen Muster.
Also die Maschine vermisst ein Gesicht, bildet daraus Zahlen und diese Zahlen werden dann verglichen. Jetzt haben wir aber einen wichtigen Punkt überschritten, nämlich Sie haben gesagt, es gibt ja diese Software, die das lernt. Da muss ich ganz kurz fragen, ohne auch hier wieder zu sagen, extrem in die Tiefe zu gehen. Es gibt ja sogenannte KI-Algorithmen, die genau dieses Lernen in Anführungszeichen bei Software machen. Es gibt also nicht spezielle KI-Algorithmen für Gesichtserkennung, sondern man nimmt einfach diese Art von Software und füttert die aber mit Gesichtsdaten.
Schwierig. Also natürlich gibt es diese allgemeine Struktur, neuronale Netzwerke, das ist die allgemeine Struktur. Aber davor und danach gibt es schon sehr viele Anpassungen, die jetzt besonders für Gesichtserkennung genutzt werden. Nämlich, dass man dem Computer so grundlegende Ideen gibt, Augenabstand, Nase oder ähnliches.
Gibt es denn viele verschiedene Systeme, die das können, also sagen konkrete Produkte und sind schon die benannt, die jetzt auch bei der Verbrechensbekämpfung in Deutschland vielleicht eine Rolle spielen sollen?
Also letzteres ist mir nicht bekannt, ob jetzt schon ein Anbieter da ist, das müsste ja wahrscheinlich eine öffentliche Ausschreibung sein, aber es gibt auf jeden Fall hunderte von Systemen. Das weiß ich deswegen, weil in den USA einmal eine längere Studie gemacht wurde mit so vielen Gesichtserkennungssystemen, wie Leute sie einreichen wollten. Und dabei wurde auch festgestellt, dass die sehr unterschiedlich gut sind. Die Asiatischen können asiatische Gesichter besser identifizieren, Europäische können europäische besser identifizieren. Da muss man also sehr gut aufpassen, welches System man dann verwenden möchte.
Und das wird ja sicherlich auch mit diesen Datensätzen, von der Sie gerade erzählt haben, zu tun haben, nämlich diesem Anfangstraining sozusagen, wenn ich da Gesichter sozusagen herzeige zur Trainingsvermessung. Wo kommen diese Datensätze denn her und vor allen Dingen, wie stellt man sicher, dass die gut sind? Und was heißt gut überhaupt bei so einem Datensatz?
Ja, wo die genau herkommen, naja, das wissen wir natürlich nicht immer so genau. Das ist ja oft auch ein Firmengeheimnis. Ich würde natürlich dafür plädieren, dass so etwas transparent gemacht werden muss. Joy Boulamvini war eine schwarze Doktorandin in den USA und die hatte eben festgestellt, dass ihr eigenes Gesicht mit den marktüblichen Gesichtserkennungssystemen nicht erkannt wurde. Sie wurde also als Mensch gar nicht wahrgenommen von der Maschine. Das heißt, das kann wirklich sehr unterschiedlich sein. In ihrem Fall lag das wahrscheinlich daran, dass zu wenig Fotos von dunkelhäutigen Personen beim Trainingsdatensatz dabei waren. Die Firmen haben nachgebessert. Und jetzt passieren nicht mehr so viele Fehler. Aber als sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat, war es noch so, dass dunkelhäutige Frauen am allerschlechtesten erkannt wurden von den Systemen und bei weißhäutigen Männern fast nie ein Fehler gemacht wurde.
Das ist ein Phänomen, über das wir hier bei Breitband auch schon häufig gesprochen haben, nämlich die Vorurteile, die eben in diesen Datensätzen enthalten sein können. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es auch noch die Qualität der Implementierung, die eine Rolle spielt. Und jetzt reden wir ja heute darüber anlässlich der Frage, soll man das einsetzen, um Kriminelle zu finden. Wie treffsicher sind denn Ihrer Einschätzung nach solche Systeme, zumal man in dem Fall davon ausgehen muss, dass Kriminelle ihr Äußeres ja auch verändern, wenn sie wissen, dass sie gesucht werden?
Ja, ganz genau. Also so Personen wie Daniela Klette, die als RAF-Terroristin sich im Hintergrund verborgen hat, die wird schon aufgepasst haben, dass es von ihr keine sehr guten Bilder gibt. Die Bilder, die man jetzt gefunden hat, da ist sie irgendwie im Hintergrund. Das heißt, gerade Personen, die sich verstecken, die werden dafür sorgen, dass sie immer eine Kopfbedeckung aufhaben. Vielleicht benutzen sie auch Make-up, um ihre Gesichtszüge zu verändern. Das heißt, wie treffsicher eine solche Software ist, hängt davon ab, wie gut die Trainingsbilder sind und wie gut das Bild ist, mit Hilfe dessen man jetzt eine Person suchen möchte. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein und deswegen kann man auch keine allgemeine Aussage treffen. Wenn man ein Gesichtserkennungssystem in einer Firma verwendet, um Personen Zugang zu Hochsicherheitsräumen zu geben, wird das gut funktionieren, hohe Treffsicherheit, weil die Lichtverhältnisse danach sind, weil man nah an die Kamera geht. Beim Südkreuz-Versuch waren die Daten nicht gut genug. Das heißt, wir hatten viel zu viele Falschpositive. Also das System alarmiert und eigentlich ist es gar nicht die gesuchte Person und das wäre tatsächlich nicht durchführbar gewesen so.
Da muss man kurz sagen, das Südkreuz-Versuch war hier in Berlin an einem S-Bahnhof, wurde ein biometrisches Überwachungssystem so als Testsystem eingeführt. Jetzt klingt das für mich so, als ob die Qualität dieser Ergebnisse total unterschiedlich sein kann. Und Sie haben gerade diesen Fall Kletter angesprochen. Da hat ja ein geliebter Journalist das kanadische System, glaube ich, PIM-Eyes, ein kanadischer Journalist war es, glaube ich, hat das System PIM-Eyes verwendet und soll nur 30 Minuten gebraucht haben, um das Ergebnis zu finden. Hat Sie das denn überrascht, dass das so schnell ging und so treffsicher war? Ist das ein Ausreißer?
Mich hat eher überrascht, dass da ein privater Datenbanksammler da ist, der so große Mengen an Fotos hat, dass tatsächlich dieses Foto auch dabei war. Denn es waren ja nicht viele Fotos, die man wohl offiziell von ihr gefunden hat. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, wie groß die Infrastruktur ist, auf der man jetzt nach Fotos suchen kann. Das hat mich tatsächlich überrascht und das beunruhigt mich auch.
Nach all dem, was Sie wissen und für uns auch so ein bisschen nach all dem, was wir heute hier gelernt haben, befürworten Sie denn den Einsatz solcher Systeme als Ermittlungswerkzeuge?
Ja, das ist ja das Gute, dass wir als Informatikerinnen das bitte nicht entscheiden sollten, denn hier geht es ja um ganz, ganz...
Ich möchte Sie aber nicht entlassen, sondern möchte sagen, Ihre Meinung als Experte nach. Würden Sie den Einsatz befürworten?
Mache ich schon auch gerne noch, aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, weil das auch etwas ist, was ich in unseren Vorlesungen immer sage. Wir haben natürlich als Bürgerinnen und Bürger eine Meinung, aber Rechtstheoretiker wissen, was auf dem Spiel steht, um welche Grundrechte es geht, Privatsphäre, Recht am eigenen Bild, und die müssen das entscheiden. Als Bürgerin habe ich eine Meinung, dass wir uns zu sehr schwarz und weiß darüber unterhalten. Also entweder geht es darum, alle Bilder immer durchsuchbar durch den Staat oder gar keine Bilder, niemals durchsuchbar. Und ich glaube, dass wir mit Hilfe von Technologie auch neue Lösungen diskutieren könnten. Wir könnten zum Beispiel sagen, es ist in Ordnung, dass Bilder gespeichert werden, aber die werden so stark verschlüsselt, dass die Nutzung dieser Bilder so zeitaufwendig und so teuer ist, dass das eben wirklich auch physisch nur gemacht werden kann, wenn man sehr viel Zeit und Geld hineinsteckt. Und vielleicht wäre unter diesen Bedingungen eine neue Abwägung der verschiedenen Grundrechte hier anders zu bewerten.
Aber da möchte ich vielleicht nochmal sozusagen für eine Informatikerin formulieren. Halten Sie den Einsatz dieser KI-Systeme als Produktivsystem für gerechtfertigt oder sind die eigentlich noch im Entwicklungsstadium?
Das kann man so nicht beantworten, ohne den sozialen Prozess zu kennen, innerhalb derer sie verwendet werden. Deswegen haben wir den Studiengang Sozioinformatik gegründet, weil eben genau diese Frage, kann ich das System verwenden oder nicht, ohne die Kenntnis des sozialen Prozesses, in dem sie integriert sind, nicht zu beantworten ist.
Und damit wären wir wieder bei der politischen Diskussion, die wir hier bei Breitband sicherlich das ein oder andere Mal noch fühlen werden. Vielen Dank, Katharina Zweig, Professorin für Informatik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Jetzt bleiben wir in Deutschland und sprechen, also im allerweitesten Sinne, auch über Daten, die hier im Lande anfallen und wie man sie verarbeiten und aufbereiten kann. Jetzt aber nicht ganz konkret, sondern sehr viel weiter gefasst. In einer digitalisierten Gesellschaft, in der wir eben leben, fallen natürlich unzählige Datenmengen an, die für die Öffentlichkeit unheimlich interessant wären. Zum Beispiel Mobilitätsdaten, also öffentliche Nahverkehrsmittel oder auch Autodaten, Forschungsdaten, zum Beispiel aus der Corona-Zeit, oder Daten, die in Ämtern und Ministerien vorliegen. Und gerade über die haben wir hier bei Breitband schon häufiger gesprochen. Es gibt nämlich eine Perspektive, die in diese Richtung geht, sogenanntes Open-Data-Aktivismus. AktivistInnen und NGOs kämpfen dafür, dass möglichst alle Daten, die der Staat hat, auch öffentlich verfügbar sind. Durch die Argumentation, das haben wir ja irgendwie alle als SteuerzahlerInnen bezahlt, dass es diese Daten gibt, deswegen sollte die Allgemeinheit auch darauf Zugriff haben. Ein aktuelles Projekt der Bundesregierung geht jetzt noch weiter. Hier geht es eben nicht nur um staatliche Daten, sondern um alle Daten, die irgendwie anfallen, egal wo sie herkommen, Forschung, Wirtschaft, Staat. Das Projekt will versuchen, quasi das gesamte deutsche Datenökosystem zu koordinieren. Und es hat auch schon einen wohlklingenden Namen. Das Dateninstitut. Jenny, du hast recherchiert, was das ist und was es können soll. Worum geht's?
Ich habe gerade das Bedürfnis, noch ein bisschen was zu diesem Ökosystem zu sagen, diesem Datenökosystem. Du hast ja gerade schon wichtige Sektoren genannt, die Verwaltung etwa. Da fallen viele Daten an, die man entweder nicht so gern teilen möchte, weil sie politisch aufgeladen sind, oder die man nicht so leicht teilen kann, weil sie nicht maschinenlesbar sind oder weil sie unstrukturiert in den Ämtern verteilt sind. Dann gibt es aber auch Daten aus der Wissenschaft oder aus der Wirtschaft, die man vielleicht nicht so gern teilt, weil die Rechtslage unklar ist oder weil man sich einen Wettbewerbsvorteil davon verspricht. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Deutsche Bahn keine Echtzeitdaten teilt. Also wenn man wissen will, wo welcher Zug gerade stecken geblieben ist in der Republik, dann muss man das schon in der Deutschen Bahn-App oder mittlerweile auch bei Google nachschauen. Das kann man jetzt nicht in seiner Öffi-App, die so die offenen Daten, die es gibt, abgegriffen hat, nachschauen. Ich habe diese App sehr gerne benutzt, als ich noch ein Android-Telefon hatte. Also warum Daten nicht fließen in Deutschland, das hat sehr unterschiedliche Gründe, mal wirtschaftliche, mal logistisch, technische. Und das Dateninstitut, das will da jetzt eben ein bisschen mehr Koordinierung reinbringen.
Ich bin ja sozusagen immer gleichzeitig optimistisch und fürchte mich ein bisschen davor, wenn die Bundesregierung einen Plan hat, der an der Gesamtsituation etwas ändern will. Was ist denn der Plan?
Also erstmal ist dieses Dateninstitut ans Wirtschafts- und Umweltministerium und an das Innenministerium angegliedert. Seit letztem Jahr und bis einschließlich nächstes Jahr wird es 10 Millionen Euro bekommen jeweils. Dieses Institut, das soll dafür sorgen, dass die anfallenden Daten besser geteilt und genutzt werden können. Das soll einerseits Unternehmen zugutekommen, damit sie daraus zum Beispiel Geschäftsmodelle entwickeln können. Es soll aber auch explizit der Zivilgesellschaft und dem Gemeinwohl dienen. Ja, wie will man das jetzt machen? Die Rede ist ganz oft von sektorübergreifenden Arbeiten mit sektorübergreifenden Akteuren, die man zusammenbringen will. Mit denen will man dann schauen, welche Probleme gibt es eigentlich? Mit denen will man Lösungen identifizieren? Und man möchte mit denen über Modelle, zum Beispiel über Treuhändermodelle reden. Also wo liegen denn diese Daten am Ende eigentlich? Also es gibt also ganz viele theoretische Ziele. Aber wer dann am Ende mit wem an welchem Tisch sitzt, wo der steht und was man da genau macht, darauf gibt es noch keine genaue Antwort. Und das Interessante, finde ich, ist, das ist auch so gewollt.
Also zwischen Optimismus und Furcht verschiebt sich das bei mir jetzt zu Furcht natürlich, weil das klingt schon alles sehr nebulös und groß. Und es ist gewollt, dass es keine Antwort gibt. Warum das denn?
Es gibt eine Erklärung dafür. Es gab eine Gründungskommission für dieses Institut und die hat Ende 2022 empfohlen, erstmal mit Beispielprojekten anzufangen, also sogenannten Use Cases. Die sollen erstmal loslegen und Erfahrungen sammeln und dann aus diesen Erfahrungen heraus schauen, was genau kann denn so ein Dateninstitut, wenn es denn gegründet ist, überhaupt leisten. Und eine, die die Entwicklung des Dateninstituts sehr eng mitverfolgt, ist Anna Christmann von den Grünen. Sie ist Koordinatorin der Bundesregierung für deutsche Luft- und Raumfahrt und Beauftragte für digitale Wirtschaft und Startups. Und sie beschreibt den aktuellen Stand des Dateninstituts so.
Und mittendrin in diesem Aufbauprozess sind wir jetzt. Das Gute ist, es ist schon losgegangen mit zwei Use Cases, einen im Energiebereich und einen im Gesundheitsbereich. Zu Long-Covid und gleichzeitig sind wir jetzt mitten in der Suche nach denjenigen, die dann tatsächlich das Dateninstitut selbst aufbauen und betreiben werden als ein Ort, der dann Daten besser nutzbar macht für viele Probleme, die man gut mit Daten lösen könnte in diesem Land.
So, und Projekte, die es eben jetzt schon gibt, für Long-Covid zum Beispiel, da wurden jetzt Teams ausgewählt, die arbeiten schon los. Für das Energieprojekt, da hat man in-house eine Lösung gefunden und hat es der bundeseigenen Deutschen Energieagentur, der DENA, gegeben. Die arbeiten jetzt also schon an diesen beiden Projekten. Und parallel dazu läuft jetzt ein Auswahlverfahren für das eigentliche Dateninstitut. Und das Verfahren, das nennt sich wettbewerblicher Dialog. Auf diesen Dialog haben sich jetzt Konsortien beworben, also so Teams aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Und aus diesen Konsortien werden jetzt also Teams ausgewählt, die dann am Ende das eigentliche Institut betreiben sollen.
Ich finde, das hat viel Charmantes, weil es einen gewissen Sinn macht, dass diejenigen, die etwas konzipieren, dann auch die Umsetzung machen. Damit begeben wir uns aber tatsächlich in einen Wettbewerb verschiedener Konsortien. den wir dann eben auch einhalten müssen. So ist es mit wettbewerblichen Verfahren. Und wo quasi die Bundesregierung nicht in der Hand hat, so sehen jetzt genau die Konsortien aus.
Also ich werde immer verwirrter, muss ich zugeben, weil also mal abgesehen davon, dass sozusagen da anscheinend auch sehr viel Wirtschaft drin ist in diesem Dateninstitut, kommt jetzt auch noch Wettbewerb dazu. Das klingt alles für mich nicht mehr so doll nach Gemeinwohl. Wie ist es denn? Wer hat sich denn darauf beworben? Weiß man das schon?
Ja, also zur kurzen Verteidigung muss man sagen, dass es hier schon erstmal um einen Wettbewerb um die Gründung des Instituts geht und klar, ne, was am Ende dann dieses Institut macht. Mhm. Aber wer sich beworben hat, das kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil dieser Wettbewerbsprozess, der läuft ja gerade noch. Aber man kann sehen, wer sich für das Dateninstitut prinzipiell interessiert. Es gab im Vorhinein Marktdialoge, Workshops, es gab Befragungen mit relevanten AkteurInnen in der Datenpolitik. Und wenn man sich dann mal die Transkripte durchliest von all diesen Unterhaltungen, dann kann man eben schon ein paar Akteure sehen. Und da sind eben nicht nur Wissenschaft, Verwaltung und Digitalverbände dabei, sondern auch das Who ist Who der internationalen und deutschen Beratungsfirmen, also von KPMG bis Ernst & Young sind da wirklich alle dabei. Unterschiedliche große Startups und Unternehmen auch. Also Google habe ich gesehen, Accenture habe ich gesehen. Und wer sich jetzt von all diesen Unternehmen und Gruppen beworben hat, das ist, wie gesagt, unbekannt. Aber was wir wissen ist, wer sich nicht beworben hat.
Ausgestiegen sind wir, als wir gesehen haben, dass wirklich schlechte Aussichten dafür bestehen, das Dateninstitut gemeinwohlorientiert zu gestalten. Also in der Ausschreibung für den Aufbau des Dateninstituts fehlte eine Verankerung von Gemeinwohl. Deswegen können wir nicht rechtfertigen, dass sie unsere knappen Ressourcen einbringen in etwas, was vermutlich eher eine Beratung ist, die Projekte für eine Art Wirtschaftsförderung vorantreiben. Das ist nicht Teil unserer Mission.
Ja, und gemeint ist die Mission von Wikimedia. Und das war Aline Blankertz, Referentin für Politik und den öffentlichen Sektor bei der NGO. Wikimedia ist die Organisation, die hinter der Wikipedia steht und zum Beispiel auch dem Projekt Wikidata. Und die sind zusammen mit einer anderen NGO, der Open Knowledge Foundation, der OKF, von dem Bewerbungsprozess zurückgetreten. Und das ist nicht trivial, weil auch diese beiden NGOs, die Marktdialoge mitverfolgt haben, die haben auch einen Workshop organisiert. Wikimedia hat zum Beispiel einen Workshop gemacht auf dem Digitalgipfel. Da ging es um das Gemeinwohl des Digitalinstituts.
Das ist ja also schon ganz schön bitter. Open Knowledge Foundation, vielleicht kennt man vielleicht von Frag den Staat, also das kleine Institut, das sich dafür engagiert, dass eben staatliche Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Das sind jetzt beides aber NGOs, die seit Jahren wirklich dafür bekannt sind, offene Daten und freies Wissen in Deutschland zu fordern. Wenn die gehen, ist es irgendwie ein Zeichen. Andererseits frage ich mich auch, hätten die nicht bleiben müssen? Wären das nicht diejenigen gewesen, die das Thema eben hätten stark machen können in dieser ganzen Gemengelage?
Ja, die Frage ist, wie viel Gewicht hat man dann in so einem Konsortium? Und die Befürchtung war, so hat es mir Aline Blankertz beschrieben, dass man eher zu einem zivilgesellschaftlichen Feigenblatt in einem wirtschaftlich geprägten Konsortium wird, das dann am Ende ja das Dateninstitut betreiben soll. Und wenn man in das Konzeptpapier des Dateninstituts schaut, dann sieht man auch, dass noch nicht ganz klar ist, wie man die Zivilgesellschaft überhaupt rechtlich verankern kann. Man denkt da zum Beispiel über einen Beirat nach. Und hinzu kommt, dass das Dateninstitut perspektivisch Einnahmen generieren soll, und zwar mindestens 10%. Anna Christmann von den Grünen, die verteidigt das, die sagt, das soll ja auch irgendwann mal auf eigenen Füßen stehen. Also ist klar, dass es auch Einnahmen generieren müsste. Aber auf der anderen Seite hat mir Aline Blankertz gesagt, das geht alles in eine falsche Richtung, was eigentlich das schärfere Schwert wäre, um wirklich gemeinwohlorientierte Digital- oder beziehungsweise Datenpolitik in Deutschland zu machen, wäre kein Dateninstitut, sondern ein viel grundsätzlicher Ansatz, nämlich ein Bundestransparenzgesetz.
Und es schafft dann eben halt Grundlagen, damit mehr Daten geteilt werden, die auch wiederum einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Es geht um eine transparentere Verwaltung, es geht um mehr Demokratie, weil BürgerInnen mehr Einsicht darin bekommen, wie der Staat handelt. Und das Problem ist eben, dass das Bundestransparenzgesetz sich ja nicht so gut politisch inszenieren lässt wie ein Dateninstitut, weswegen es halt weiterhin länger auf sich warten lässt.
Also das zur Fairness lässt auf sich warten, aber es ist geplant, das Bundestransparenzgesetz, das steht im Koalitionsvertrag und das sollte eigentlich noch in dieser Legislaturperiode kommen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, wo das gemeinwohlorientierte Institut Einnahmen erzeugen soll, da bin ich dann doch sozusagen, hat meiner Skepsis sozusagen, die Waagschale ist jetzt ganz unten. Ich würde trotzdem sagen, all dieser Ängste, die man davor vielleicht haben kann oder Befürchtungen oder Skepsis, doch mal fragen wollen, was für euch sozusagen Anwendungsszenarien werden. Und ich finde dieses Open Data vom Staat sehr wichtig, aber dann dachte ich so, ich kann mich mit diesem Wirtschaftsding auch anfreunden, wenn man da vielleicht so Flöcke einzieht, und habe auch ein Beispiel, das ähnelt deinem vom Anfang mit der Deutschen Bahn. Ich finde nämlich, ich vermeide ja Google wie der Teufel das Weihwasser, außer Google Maps, weil ich da sozusagen bereit bin, den Deal einzugehen. Ich gebe meine Daten dafür, dass alle das tun und man dann weiß, wann man im Stau steht. Und ich finde, jeder Anbieter, der so eine Verkehrsdaten hat, der müsste die eigentlich öffentlich stellen. Und wenn das sozusagen reguliert oder über so ein Institut geregelt wird, das fände ich sehr gut. Marie, hast du auch einen Wunsch als Dateninstitut?
Ja, also man kann viel träumen, ne? Also wenn zum Beispiel Tech-Unternehmen ihre Moderationsrichtlinien offenlegen müssen, wie sie Content moderiert haben, wenn Empfehlungsalgorithmen offengelegt werden, aber das hört sich alles eher nach Gesetzen an, ne? Also nach einem Institut. Ich finde, Daten von Behörden sind natürlich auch interessant, gerade wenn die Idee ist, das zu vereinheitlichen, so dass man das auch über Bundesländer hinweg vergleichen kann, so für Datenjournalismus wäre das auch was. Also ich bin so ein bisschen ratlos, ob das die Idee ist von dem Institut oder werden wird.
Ich glaube, die MacherInnen, die das gerade mit begleiten und voranbringen, die würden sagen, Mobilitätsdaten, Daten aus den Instituten aufbereiten für Datenjournalismus. Ich spreche jetzt mal quasi aus deren Perspektive. Es wäre ja ein super Use Case. Weiß man nur noch nicht, weil wir wissen noch nicht, mit welchem Projekt am Ende das Konsortium das ins Machen kommt. Was ich ein bisschen einfach befürchte, ist, dass hier Doppelstrukturen entstehen, weil für diese ganzen Themenbereiche, für die sich das Institut potenziell zuständig fühlen könnte, gibt es schon so viele Forschungseinrichtungen und Institute zum Beispiel. Ich will mal daran erinnern, dass seit 2021 es sogenannte Datenlabore in den Bundesministerien gibt. Die haben eine ziemlich ähnliche Aufgabenbeschreibung wie dieses Dateninstitut. Also man soll da die Datenkompetenz stärken, man soll Daten besser aufbereiten können und die gelten auch als ziemlich erfolgreich. Jedes einzelne Bundesministerium hat so ein Datenlabor. Und ich finde, worauf wir auch eher schauen sollten, sind wirklich Gesetze, die neben dem Bundestransparenzgesetz gerade in der Pipeline sind von dieser Regierung. Es wird über ein Mobilitätsgesetz nachgedacht. Es wird über ein Forschungsdatengesetz nachgedacht. Und da hoffe ich wirklich, dass die innerhalb dieser Legislaturperiode noch kommen, weil die wirklich breitflächig auf Regulierungsebene wirken würden. Und das ist eben klarer als jetzt das Dateninstitut, wo wir erst im nächsten Frühjahr, wenn dann entschieden wird, wer es betreibt, wir wissen, welchen Schwerpunkt das Dateninstitut setzt.
Also ich muss schon sagen, und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen, das passt ja gut zusammen, weil mein Fazit dieses Themas ist so ein bisschen auch das Fazit dieser Folge Breitband, was leider so ein bisschen vielleicht despektierlich sogar ist, aber man hat wirklich so das Gefühl, egal worüber wir heute gesprochen haben, also Social-Media-Gesetzgebung in Großbritannien, die KI-Gesichtserkennungsalgorithmen für Ermittlungsbehörden oder eben das Dateninstitut, das ist alles aus einer politischen Perspektive sehr wichtige Themen, die sehr spät kommen und trotzdem sie so spät kommen, sehr langsam anlaufen. Unzweifelhafter gibt es. Also das, ich kann verstehen, warum man sozusagen von Digitalpolitik manchmal frustriert ist. Das ist mein Fazit dieser Sendung. Wie ist es bei dir, Marie?
Ja, also und vor allem sieht man ja auch daran, dass es manchmal ganz einfach klingt und dann aber super kompliziert ist und es einfach nicht schwarz und weiß gibt.
Letzte, vielleicht doch noch ein positiver Ausblick. Ich meine, wir haben diese ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, du hast vorhin zum Beispiel Frag den Staat genannt, ne? Die seit Ewigkeiten darauf pochen, dass es mehr Transparenz braucht in der Verwaltung, was zum Teil auch eben schon dazu führte, dass manche gesagt haben, okay, ja, wir machen das jetzt halt irgendwie transparent und jetzt steht das wenigstens als ein Ziel in einer Regierung, dass man Transparenzgesetze haben möchte. Und na klar, man muss immer noch mehr Druck machen, ne, wie sehr die dann auch greifen sollen. Aber immerhin stehen sie mittlerweile da.
Wir beschließen also die heutige Folge mit dem alten Bonmot: Steter Tropfen hühlt den Stein. Ich danke euch, dass ihr heute hier wart und eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt. Ich bedanke mich auch bei Vera Linz, die als Redakteurin dafür gesorgt hat, dass sowohl inhaltlich als auch organisatorisch alles fantastisch glatt lief. Und unserer Tontechnikerin Susanne Bayer, der wir zu verdanken haben, dass wir so gut klingen, wie wir klingen. Und Ich bedanke mich bei euch, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Falls ihr euch auch bedanken wollt oder einen Gedanken mit uns teilen wollt, wir freuen uns über Mails an breitband@deutschlandfunkkultur.de oder über Weiterempfehlungen und Rezensionen auf allen sozialen Medien oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Am besten auf genau der, auf der ihr uns in diesem Moment gerade hört. Das soll es aber wirklich gewesen sein. Die nächste Folge Breitband gibt es in einer Woche. Mein Name ist Markus Richter und wir sagen Tschüss.